Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz! Geholz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 65 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Und natürlich schicke ich mal ein allgemeines Prost-Neujahr voraus, auch wenn schon ein paar Tage rum ist, Jürgen. Dir ein frohes neues Jahr auf ein gutes Du Holz-Jahr 2025.
Das wünsche ich dir natürlich auch, lieber Alex. Wir werden das Ding auch dieses Jahr rocken.
Auf jeden Fall. Es ist gut, wieder zurück zu sein hier in unserer wunderschönen Höhle. Ne? So, wir hatten jetzt ein paar Wochen Pause, haben uns erholt, haben das Ganze mal
sacken. Ist auch niemand anders eingezogen, wir haben uns vorher nochmal versichert. Ne?
Ja, genau, das sieht ganz gut aus.
Wir haben unsere Höhle vorgefunden, wie wir sie verlassen haben.
Genau, mit es gibt nichts Besseres als ein professionelles Provisorium. ja, und wir haben auch dieses Jahr wieder einiges vor mit euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber natürlich starten wir erstmal mit all dem, was so in letzter Zeit vielleicht passiert es über die Weihnachtsfeiertage, es hat ein bisschen was gegeben, aber ich habe auch natürlich, bin mit einem, so muss man sagen, einem Highlight, einem positiven Signal ins neue Jahr gestartet. Ich war tatsächlich wieder mal beim Club gegen Karlsruhe.
Ich habe es im Fernsehen geschaut und habe dann eben am Abend gesehen, dass du dann was gepostet hast.
Ja.
Und dachte mir, da hat es der Alex gut erwischt, dass er mal einen Clubsieg erlebt.
Auf jeden Fall. Und das habe ich auch meinem Sohn nur zu verdanken, weil der wollte eigentlich mit einem Kumpel ins Stadion. Und der konnte da nicht. Und dann hat er mich gebeten, noch einmal mitzugehen. Nicht, dass ich mich wehre gegen einen Clubbesuch. Aber der will halt immer in die Nordkurve direkt. Und ich fühle mich irgendwie vom Alter her ein bisschen zu alt mittlerweile für alles. Und das habe ich auch gestern wieder gemerkt, dass ich möchte halt gern noch was vom Spiel sehen. Und das fällt einem da wahnsinnig schwer, dass
also
man was
ihr
sieht.
Auch du warst dann in der Nordkurve.
Ja, blieb mir nichts anderes übrig. Ne? Ja. Man freut sich immer über den Eintritt. Das ist bezahlbar, das Ganze. Aber man sieht halt nicht so viel vom Spiel. Und dann auch noch die super Choreo, die ich mir dann abends im Fernsehen nochmal angeguckt habe.
Ja. Ne?
Also ganz hübsch. Stand ich mittendrin im blauen Rauch. Aber ich habe nichts angebrannt, also ich bin nicht schuldig.
Vielleicht müssen wir aufklären, blauer Rauch, weil der KSC und der Club sich wohl ganz gut verstehen.
Überhaupt nicht. Oh. Überhaupt nicht. Das ist vollkommen falsch rübergekommen. Es gibt, glaube ich, der KSC gehört, glaube ich, zu den Top 10 Mannschaften, die der Club überhaupt nicht leiden kann, also die Fans.
Ja. Dann habe ich den Rauch falsch interpretiert.
Nein, und zwar waren es 20 Jahre Fanfreundschaft zwischen den Ultras Nürnberg und den Ultras von IFK Göteborg. Die wurde gefeiert. Deswegen auch das Wikingerschiff, das da hochgezogen wurde. Und blau-weiß sind die Farben von Göteborg und dann halt schwarz-rot natürlich von Nürnberg.
Hast du auch ein paar vom Fanclub Ertal getroffen?
Nein.
Zufällig.
Nein.
Weil witzigerweise, ich habe ja vor einiger Zeit einen kleinen Artikel gemacht. Die hatten ein Fanclub-Treffen bei sich in Oberertal und haben mittlerweile 120 Mitglieder. Mhm. Und was halt besonders war, dass der Stadtpfarrer von Hammelburg, der Thomas Eschenbacher, auch Mitglied beim 1. FC Nürnberg Fanclub ist. Und ist extrem begeisterter Club-Fan und ist sogar offiziell Club-Pfarrer.
Ich hab's gelesen. Wie offiziell Club-Pfarrer?
Ja, es gibt irgendwie halt offizielle Club-Pfarrer, also so Geistliche, die sich dann so nennen können.
Okay.
Und der ist noch bei einem anderen Fanclub, irgendwie in der Nähe von Lichtenfels, glaube ich. Und dann gab es auch schon mal so eine Fan-Wallfahrt mit Dankesgottesdienst. Also ziemlich crazy Sachen, auch auf dieser Ebene.
Okay.
Also, ja, halt für die gläubigen Clubfans. Und das ist ja, jeder Clubfan, ja, der braucht ja irgendwo einen Glauben bei dem Verein.
Ja, irgendwie.
Aber fand ich eben, und der hat dann eben sehr frei darüber gesprochen, dass er eigentlich schon immer Clubfan war und auch dann damals 2007 den Pokalsieg besonders miterlebt hat. Den zwar dann auf dem Fernseher, hat er sich beim Jubeln ins Knie angestoßen. Aber beim Halbfinale war er im Stadion und konnte sich noch an alles erinnern. Also wirklich,
okay,
genau. Ist mir jetzt gerade noch so eingefallen.
Also ich habe jetzt noch keinen Club-Beichtstuhl gesehen im Stadion. dass man da vielleicht dann noch die Beichte vorher abgeben kann. Ja.
Aber genau, dann gab es also so Dankesgottesdienste, Dankeswaldfahrten, sowas gibt's tatsächlich.
Aha. Ja. Ja, man muss alles probieren bei dem Verein.
Ja, genau. Es nützt ja wenn's, alles. Wenn es hilft. Ne?
Genau. Aber was ihr noch sagen wollt, ne? Also das Spiel wurde ja 2-1 gewonnen gegen eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Und dann habe ich mal überlegt, wann ich das letzte Mal einen Live-Sieg im Stadion gesehen habe. Also ich war einige Male in den letzten Jahren, aber das letzte Mal ein Live-Sieg, da hat noch ein gewisser Niklas Füllkrug das entscheidende 2-1 geschossen. Wow. Nee, der hat sogar 3 Tore geschossen in dem Spiel, ich war verkehrt. Das war gegen Union Berlin, ein 6-2. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wie lange das zurückliegt.
Hat es da schon einen Euro gegeben?
Einen Euro hat es gerade so gegeben, aber es hat damit keiner gerechnet, dass der Füllkrug mal irgendwann die Hoffnung in der Nationalmannschaft im Sturm ist.
Ja.
Genau, das war das letzte Mal, dass ich einen Sieg gesehen habe. Danach nur Niederlagen und Unentschieden.
Okay, interessant.
Ja.
Okay.
Also das kurz zum Warmreden.
Ja.
Weil Warmreden ist auch ein gutes Stichwort. Ich möchte mich mal im Namen unseres Podcasts entschuldigen, was wir aus der Stimme vom Conny Papadopoulos in unserer Weihnachtsfolge gemacht haben. Wir haben ja vor Weihnachten haben wir mit verschiedenen Leuten telefoniert. Das war unser Special.
Und kam auch gut an.
Es kam sehr gut an, auch sehr gute Abrufzahlen. Aber wenn ihr jetzt gesehen hättet, wie wir hier geschafft haben von der Technik her, was ein Telefon vors Mikro hingestellt und auf Lautsprecher. Also kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Connys Stimme ist im Podcast ein bisschen komisch rübergekommen. Also er hat in seinem Podcast auch gesagt, da sind viele Leute angerufen haben gesagt, sie haben seine Stimme nicht erkannt. Mir haben Leute Nachrichten geschickt und haben gedacht, was mit dem Conny passiert ist. Es lag an der KI, weil wir hatten tatsächlich eine schlechte Aufnahme, kann man ehrlich sagen.
Ja, absolut.
Die Qualität war nicht gut, weil der Conny war am Telefon und wir haben es dann eben quasi übers Mikrofon aufgenommen und dann haben wir die KI drüber laufen lassen. Die hat aber die Stimme so verfälscht, dass man ihn nicht mehr unbedingt als Conny Papadopoulos erkannt hat.
Also KI und Conny P. KP. Passt irgendwie nicht
genau,
zusammen.
Bei den anderen
war das wirklich kein Problem, da war das richtig super, aber
genau, also war jetzt nicht böse Absicht von uns und wir waren sehr froh, dass unser Techniker, der Matthias, das so gut noch rausgeholt hat. Wäre schade gewesen, wenn man natürlich Connys Aussagen nicht hätte senden können.
Genau.
Ne? Von daher. Aber jetzt kommen wir auch mal zu aktuellen Sachen. Du hast ein bisschen was aufgeschnappt.
Ja, Conny ist ja aktuell, spielt Fußball in Westheim.
Wenn er spielt,
ne, war jetzt zuletzt verletzt, ist immer noch verletzt, weiß ich jetzt gar nicht. Und gerade der FC Westheim kriegt brutale Verstärkung zur neuen Saison.
Mhm.
Janik Brackmann kommt vom FC Fuchstadt zurück nach Westheim, muss man sagen. Auch der Domi Halbig verlässt den FC Fuchstadt, geht zu den 06ern. Waren schon überraschende Abgänge.
Finde ich auch. Man ist die komplette Offensive.
Und bei Westheim weiß man halt so, dass die dann schon eigentlich immer Sachen, Bragi, komm zurück.
Obwohl er kein Westheimer ist.
Obwohl er kein Westheimer ist, genau. Ja. Aber gut, hat er gespielt, hat er in die Bezirksliga geschossen und so weiter. Gut, und Domi, will was Neues probieren. Lief jetzt die Saison jetzt auch nicht unbedingt so rund.
Mhm.
Und heuert jetzt bei den 06ern an, ich denke mal unabhängig von der Liga, aber da kann man davon ausgehen, dass die dann auch nächstes Jahr Landesliga spielen. Wer natürlich, hat dann neulich jemand gesagt, ein geiles Eröffnungsspiel, FC06 Bad Kissingen gegen FC Fuchstadt, nehmen wir.
Mhm.
Also von daher interessante Personalien. Ebenso habe ich dann vor kurzem erst erfahren, dass der Kevin Lormes, der war ja noch am Anfang der Saison Spieler vom FC Fuchstadt, dann ist da irgendwas vorgefallen, dann hat man sich dann getrennt, nicht einvernehmlich. Und der geht jetzt wohl nach Riedenberg.
Ist ja nicht vor da gekommen?
Genau.
Ja, ne?
Genau.
Ja. Okay.
Ich vermute mal keine Ahnung, ob die jetzt Ablöse zahlen, aber der hat dann irgendwann, wenn die Restrunde angeht, ein halbes Jahr nicht gespielt, dann sollte er dann eben sofort spielberechtigt sein.
Okay. Ja, krass. Also, das ist ja nächstes Jahr, muss sich Fuchsstadt ein bisschen was in der Offensive ausdenken, ne?
Ja.
Ich meine,
absolut.
Die haben brutal starke U19. Vielleicht kommt da ein bisschen was nach.
Gut, gibt ja auch, ist ja dann auch schon offiziell bestätigt. Cedric Werner kommt vom FC Tulba.
Ah, stimmt, genau.
Und der Samuel Radi von Münnerstadt.
Ach was.
Ja.
Ui,
genau.
Was du wieder alles weißt, das ist ja interessant.
Ja. Genau, also von daher, tut sich einiges.
Ah, ja, spannend. Da bin ich mal gespannt, was da alles los ist. Aber nächstes Jahr, also wenn es mit den 06ern klappt, das könnte echt eine spannende Landesliga werden. Bezirksliga ist eh relativ spannend oder interessant für uns hier so. Aber gucken wir mal. Aber du hast auch noch was gesagt, das kriege ich wieder nicht so mit. Adrian Gahn, auch ein Bekannter hier in der Region, lange Zeit Trainer in Freie Turner Schweinfurt.
Genau, ich habe es bei den Kollegen der Mainpostern halt gelesen. Die hatten ja, glaube ich, sogar erst den Vertrag. Ich weiß, ob sie jetzt verlängert hatten. Jedenfalls für mich sehr überraschend, dass dann die Freien Turner sich nach Saisonende vom Adrian trennen. Mhm. Dann wird der Benny Freund Trainer der Landesligamannschaft.
Der Name sagt mir auch
irgendwas. Der war ja auch schon in Kissingen.
Ja, okay.
Aktuell Trainer der zweiten Mannschaft, die ja auch Bezirksliga immerhin spielt, ja, ja, von den ja. FTS als Aufsteiger. Stimmt. Ja, und den Adrian habe ich dann eben auch mal bei uns, bei meinem Verein SG Oldenbach-Ebenhausen ins Gespräch gebracht. Wir sind ja auch Trainersuche.
Ja.
Und wenn man dann so überlegt, Mensch, Trainer, so viele gibt's nicht, ne, die Wahnsinn. Auf dem Markt sind.
Nee.
Jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt dann sowieso noch schwerer, weil halt viele dann schon ihre Entscheidung getroffen haben zur neuen Saison.
Ja.
Aber wir haben das Thema ja schon öfters gehabt, dass der Trainermarkt ist extrem dünn ist.
Verrückt.
Ne, also vielleicht für junge Leute sagen, Mensch, interessiert mich, Trainer, ich mach mal einen Trainerschein, da kannst du ein paar Euro 50 verdienen.
Ja, aber das ist echt ausgedünnt. Ich habe sowohl in Waldberg mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, es ist so schwer, Leute zu finden. Mit Nico Wolf habe ich mich mal ein bisschen unterhalten. Der hat auch gesagt, er hat irgendwie keine große Idee, weil wir auch suchen. Und Das ist echt schwierig. Es ist richtig schwierig. Aber woher kommt es? Warum wollen die Leute das nicht mehr machen? Früher war das doch jetzt auch nicht das große Problem.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Weil man muss auch sagen, die Ausgangslage für Trainer ist ja jetzt auch nicht gerade die schlechteste, weil Angebot und Nachfrage regelt den Preis und dementsprechend werden da halt auch mittlerweile, sag ich jetzt mal, Trainergehälter bezahlt in der A-Klasse, B-Klasse, wo man wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren noch gesagt hat, puh.
Gebe ich dir recht, aber ich sage immer, die Hälfte ist Schmerzensgeld. Na, Fußball ist bei vielen nicht mehr alles. Und ich glaube, es ist einfach anstrengend, wenn du den Leuten nachrennen musst, wenn du immer eine schlagkräftige Truppe zusammenkratzen musst und das dann vielleicht viele abschreckt oder die Lust ein bisschen nimmt.
Ja.
Das ist meine Vermutung.
Könnte durchaus eine Möglichkeit sein, ja.
Nicht auf dem Markt ist der Florian Dietz, auch wenn der den Verein, auch wenn der eine neue Herausforderung sucht, aber das ist eine andere Kategorie. Unser Strahlunger Stürmer vom 1. FC Köln wechselt nämlich nach Österreich.
Ja, Vorarlberg müsste es sein, ne? SCR Altach.
Wo doch dann der Miro Klose
seine ersten Versuche gemacht hat.
Genau. Ja. Der Damian Downs aus Schweinfurt, / Werneck, der bleibt aber beim 1. FC Köln.
Ja, ich finde es super. Das ist irgendwie ein cooler Schritt vom Florian Dietz. Hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet. Ich finde, weil die spielen, glaube ich, erste Liga weiterhin in Österreich, ne?
Erste Liga und er braucht einfach Spielpraxis.
Genau.
Ne? Die haben jetzt, er kam einfach nicht an den 3, 4 Leuten vor ihm vorbei.
Ja.
Unter anderem den Damian Downs, der viel regelmäßiger spielt.
Ja.
Und dann musst du jetzt, der ist jetzt, glaube ich, 26, musst du einfach spielen, um im Gespräch zu bleiben, Selbstvertrauen.
Ja gut, insgeheim habe ich irgendwie immer dran gedacht, okay, er macht vielleicht irgendwie so Sprung FC Schweinfurt, Heimatnähe, so Regionalliga ambitioniert. Aber wenn du die Chance hast, erste Liga in Österreich zu spielen, kann ich das voll nachvollziehen.
Genau, ne? Genau. Ein paar Trainerverlängerungen haben wir. Alex, schieß mal los. Ein bisschen
was. Matze Gerhardt hat beim FV Rannungen
verlängert.
Da habe ich aber auch, ich war neulich beim Piccolo Cup in Ramsdal.
Ja, genau.
Und da habe ich dann natürlich, da erfährst du auch super Sachen. Und da hat mir dann der Philipp Heusinger, der Torwart, ehemals Trainer bei uns und jetzt Torwart in Schlümbich Torwart. Und der war vor der Saison nach Rannungen gewechselt, wollte da auch nochmal so gucken, ob er Kreisliga spielen kann. War dann aber irgendwie halt auch bei drei Mannschaften, war immer was geboten. Und dann ist er jetzt wieder in der Winterpause zurück.
Ach, jetzt schon zur Winterpause?
Zur Winterpause zurück nach Schlümbich. Beim Piccolo Cup hat er schon wieder das Trikot der DJK getragen.
Ah, okay.
Ja, genau.
Frank Halbig bleibt in Unterattar, da läuft es ja auch richtig gut. Ne? Das sind, glaube ich, so Top 4, Top 5 haben wir dann in der Kreisliga.
Ja.
Michel Nöden-Garetz auch, keine große Überraschung. Ne? Garetz nach dem Aufstieg schlagen sich auch sehr gut in der Kreisliga.
Ja, was da also von daher überraschender war, die Meldung, dass so der ganze Kader bleibt in Garetz. Das wurde ja so mit bekannt gegeben, so habe ich es verstanden.
Ne? Ja, absolut, genau.
Genau, und ich meine, klar, muss man ja ganz ehrlich sagen, der David Hippler ist natürlich ein begehrter Mann im Landkreis, ne? Aber finde ich gut, wenn sie so zusammenbleiben, zusammenwachsen.
Das ist ja auch die große Stärke in Garetz, dass die zusammenhalten und das auch leben, diesen Zusammenhalt, das nicht nur so dahergesagt ist, merkt man einfach.
Genau, nee, also ist wirklich gut. Wir haben ja in dem Special vor Weihnachten haben wir ja auch von der neuen SG zur neuen Saison berichtet, die neue SG Sulzthal-Ramstal. die dann höchstwahrscheinlich in der Kreisklasse angesiedelt sein wird.
Genau, davon kann man ausgehen, ja.
Genau, auch da gibt es jetzt das neue, oder wurde das Trainerduo bekannt gegeben. Ist im Prinzip ein, wenn ich mich nicht täusche, ein Sulzler und ein Ramsler Vertreter jeweils dabei. Also einmal der Armin Hesselbach und einmal der Björn Morber.
Genau, ja? Der Armin Hesselbach im Prinzip Ursulstaller, immer im Nachwuchs verhaftet, fast
ja,
immer.
Ja.
Und klar, Björn, aktuell ist er ja auch Spielertrainer in Ramsdorf, macht das jetzt weiter, ne? Und das ist ja so eine bewährte Nummer, die man jetzt sehr oft findet. Einer am Spielfeldrand, du hast noch einen Spielertrainer, man kann sich die Arbeit teilen. Ähnlich wie jetzt ein Auder war, ne? Oder ist noch ist mit dem Thomas Lutz, mit dem Enrico Ott.
Ja.
Macht durchaus Sinn, gerade bei einer SG natürlich, wo du dann mindestens zwei Ortschaften hast.
Ja. Nö, das hört sich doch alles vernünftig an und dann wächst das vielleicht schneller zusammen als gedacht.
Genau. Also man braucht Teamgeist, man braucht Kampfgeist. Und das ist so unser letztes Thema, wo wir notiert haben, weil uns ist beiden zu Ohren gekommen, dass demnächst in Tulba Kampfgeist gefragt ist, aber nicht unbedingt auf dem Fußballplatz, da sowieso immer, sondern in der Tulba-Talhalle oder Tulba-Halle, weiß gar nicht, soll ein Boxkampf stattfinden. Ne? Ja, du hast das auch mitbekommen.
Ja, ich habe da auch irgendwas gelesen, war ein bisschen irritiert.
Ja.
Habe ich so auch noch nicht gehört. Aber ich gedacht, ob das so wie die Kissinger Boxnacht ist, aber es ist wohl ein anderes Konzept.
Ne? Ja, 30. März, praktisch für jeder Mann, aber auch für jede Frau.
Mhm.
Also irgendein Anbieter, der das anbietet. Das heißt, jeder kann da mitmachen. Und dann werden wahrscheinlich dann die Leute, man muss ja dann wahrscheinlich angeben, wie alt man ist, wie schwer man ist, wird das halt so ein bisschen ausgekaspert. Finde jetzt so, wie ihm passt. aber ich finde das etwas schon fast kurios, weil ich weiß von Boxkämpfen in Bad Kissingen, was das für strenge Voraussetzungen sind, dass da die Leute in den Ring steigen, die dann wirklich zueinander passen müssen, ne, und mit Ringrichter und ärztlicher Aufsicht. Aber es soll alles geregelt sein.
Mhm.
Und
ja, aber da können wir zwei uns auch anmelden. Wir zwei sind doch ungefähr die gleiche Gewichts- und Körpergrößenklasse. Da können wir uns gegenseitig mal auf die Maske hauen. Das ist doch super. Für alles das, was wir uns im Podcast gegenseitig schon an den Kopf geworfen haben, könnten wir uns gegenseitig mal ein bisschen boxen. Altersmäßig sind wir jetzt auch.
Ich überlege mal's, aber
ziemlich nah dran.
Ich würde sagen, wir machen es dann lieber wie bei Joko und Klaas. Wir schicken dann andere von
In den Ring. Ich mach den Mike Tyson, ich beiß meinem Gegner ins Ohrläpple.
Ja. Nee, wir suchen unseren Stellvertreter aus, die dann für uns in den Ring steigen. So meine ich das.
Das ist eine gute Idee.
Wie bei einem Duell um die Welt, wo dann ja auch ihre Promis suchen und dann, also wir halten euch da auf dem Laufenden, wir haben nur wegen Zeit bis Ende März.
Genau.
Sollte ein Fußballer da mitmachen, weil er schon immer mal austeilen wollte und einstecken kann, sagt uns doch Bescheid, wäre super interessant.
Aber kann man sich da irgendwo informieren, anmelden? Soll man irgendwas machen oder kommt man einfach vorbei?
Nee, man muss sich vorher anmelden.
Vorher anmelden,
ne? Also
okay.
Ich denke, dass man auf der Homepage vom FC Tulba, vermute ich doch mal, sich dann entsprechend informieren kann.
Ja.
Und ja, man haltet uns auf dem Laufenden.
Ich überleg's mir
genau.
auch.
Genau, also und jetzt war dann der kleine Ausflug in eine interdisziplinäre Sportart.
Wir unterstützen den Fußballclub Tulba bei einer Nicht-Fußball-Veranstaltung.
Genau.
Also von daher, guckt es euch an.
Ja. Ich war auch noch nie in dieser Halle, muss ich sagen, ne? Mit Zuschauern und so weiter.
Einmal bei irgendeinem Fest oder so.
Also jedenfalls, der Veranstalter erwartet über den ganzen Tag um die 200 Leute. Auch das finde ich sehr optimistisch.
Ja.
Aber wer weiß.
Eins kann man so sagen, das darf ich jetzt wieder nicht laut sagen. Auf jeden Fall gibt's in Tulba die bessere Biersorte.
Okay.
Da ist ja Tulba dafür bekannt. Ich sage jetzt nicht.
Okay.
Ich will jetzt nicht sagen, welche Sorte, aber sie ist besser als die aus Kulmbach. So, und damit haben wir den idealen Übergang zu einem Gast, der auch aus dem weitesten Tulbertal kommt, kann
absolut,
man so sagen.
Ja.
Und zwar freuen wir uns heute auf das Gespräch mit dem Fußballkreisjugendleiter Rhön, mit dem Thomas Kirchner.
Sportkönig in Werneck ist Ihr Teamsportexperte für Vereine, Gruppen und Firmen. Zudem bietet Sportkönig mit über 3000 Schuhen und Bällen auf Lager eine große Auswahl für die Bereiche Fußball, Handball und Korbball. Oder wie wäre es mit dem Fußballbrettspiel Goalgetter von Stefan König? Sportkönig in Werneck. www.sportkönig-werneck.de.
Ja, servus Thomas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend zu uns ins Studio zu kommen und unser erster Interviewgast im Jahr 2025 bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr euch heute hier ja unterstützen zu dürfen und freue mich auf die Folge.
Genau, wir haben ja gesagt, wir nehmen mal den Kreisjugendleiter mit dazu, weil wir zwei privat öfter mal Kontakt haben aufgrund unserer Funktionen. Und dann haben wir gedacht, wäre es eigentlich mal ganz gut, auch mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was so ein Kreisjugendleiter bei uns macht. Aber bevor wir zu schnell ins Thema starten, müssen wir zwei oder wir drei uns natürlich auch aufwärmen. Wir haben dazu das Frageneckle für dich vorbereitet mit kurzen Auswahl. Antworten, die du geben darfst, und ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt.
Sehr gerne.
Ich starte mal. Jürgen, du steigst dann mit ein, damit du auch ein bisschen warm wirst.
Natürlich.
Ja, gut. Okay. So, fangen wir mal an mit einer, ja, ich sag mal, das ist eine Frage an der Oberfläche, wirklich. Also, lieber Jugendfußball oder Erwachsenenfußball?
Aufgrund meiner Position natürlich Jugendfußball.
Ich hab's fast erwartet.
Jetzt wird's schon spannender. Mini-Fußball oder Funino? Funinho, ich spreche es mal falsch aus.
Generell ist es ja nicht das Gleiche, aber aufgrund der Thematik eher Mini-Fußball bei uns eben genannt. Genau.
Kannst du halt die Leute nochmal aufklären? Also das ist wirklich dann das Gleiche, dasselbe. Aber die Leute, also der Verband wünscht sich, dass man dann lieber Mini-Fußball als Funinho sagt.
Ja, genau. Also Mini-Fußball beziehungsweise Funinho ist ja eigentlich das klassische 3 gegen 3. Aber damit hört der Mini-Fußball ja nicht auf, sondern der wächst ja quasi mit dem Kind mit. Also die Kleinsten, die U7er, so wie wir es gestern ja in Oellenbach gesehen hatten, die spielen eben das klassische 3 gegen 3. Und dann wächst es quasi in der U8 mit 4 gegen 4, 5 gegen 5, in der U9 dann schon. Und die U7 spielt eigentlich Mini-Fußball 7. Und daher kommt dann eben auch die Begrifflichkeit mit dem Mini-Fußball, weil Funinho klassisch eigentlich das 3 gegen 3 ist.
Genau, also wenn es dann heißt Mini-Fußball 3, das bezieht sich dann eben auf die Zahl der Spieler und nicht auf das Alter der Spieler.
Ganz genau.
Gut. Gut, jetzt kommen wir was nur annähernd ein bisschen was mit Fußball zu tun hat. Ich erkläre aber auch gleich, warum ich auf die Frage gekommen bin. Rindersteaks oder Schweinebratwurst?
Rindersteaks.
Ich habe in deinem Profilbild bei WhatsApp gesehen, dass da ein, es scheint mir, dass du ein begeisterter Griller bist.
Das ist richtig. Schon von klein auf eigentlich, von der Pike auf quasi, vom Papa mitgenommen, das Ganze. Das ist tatsächlich ein Bild von der Schürze, was ich von meinen Kindern mal geschenkt bekommen habe zum Papatag. Und daher kommt es dann quasi.
Okay, gut. Also demnächst geht's nach Obertulba für uns zum Grillen. Ich habe es jetzt quasi schon mal festgemacht. Du kannst dich quasi nicht wehren.
Gar kein Problem.
Wir haben ja heute schon im Intro auch etwas über den größeren Fußball gesprochen, auch über den Club. Und weil wir ja ausloten wollen, zu wem du hältst, auch diesbezüglich, FC Bayern oder erst FC Nürnberg?
Eher südliche Richtung als FC Bayern.
Störung. Wir haben eine ganz schlechte Verbindung da.
Aber nicht Alltag. Nicht der SCR-Alltag.
Nein.
Okay, alles klar, gut.
Ja, gut. Und dann natürlich meine Lieblingsfrage, und da bin ich auch sehr gespannt. Wer ist denn dein bekanntester Handykontakt?
Mein bekanntester Handykontakt?
Puh. Also wenn ich jetzt schätzen dürfe, wer ich am häufigsten anruft, würde ich ein Rainer Lochmüller unter den Top 3?
Zumindest im Kreis Rhön, ja. Dann natürlich klar, Flo Weißmann, unser Verbandsjugendleiter. Den Christoph Kern habe ich auch in der Kontaktliste, also unseren bayerischen Präsidenten vom Bayerischen Fußballverband.
Der steht unter jeder Urkunde vom Bayerischen Fußballverband, das ist so ein Running Gag, sorry.
Richtig. Und natürlich den ein oder anderen Lokalpolitiker, Landräte und so weiter, aufgrund meiner Tätigkeit. Und sind so die bekanntesten Namen eigentlich.
Sehr gut. Ja, wir haben, nachdem wir jetzt ein bisschen warm geredet sind, in der Vorbereitung auf die Sendung haben wir so, bevor ihr euch persönlich kennengelernt habt, das war ja auch ein Zufall jetzt vor kurzem, haben wir gesagt, okay, wir wissen eigentlich recht wenig über dich. Deswegen wäre jetzt zu Beginn eigentlich mal ganz gut, dass wir so ein bisschen mehr von der Person Thomas Kirchner kennenlernen. Ich meine, wir zwei stehen irgendwie aufgrund meiner Jugendleitertätigkeit irgendwie wöchentlich im WhatsApp-Kontakt und ich sehe in deinem Gesicht auch schon vor Augen, wie du die Augen rollst, wenn da wieder vom Pfülp irgendeine Nachricht kommt, weil ich nicht durchblicke im Regelwerk. genau, also du bist Kreisjugendleiter.
Genau.
Und erzähl uns mal ein bisschen mehr. Ist das ein reines Ehrenamt oder wie wird man Kreisjugendleiter? Das würde uns mal interessieren.
Genau, also es ist wirklich ein reines Ehrenamt. Man wird Kreisjugendleiter, indem man auf dem Kreistag, der alle 4 Jahre ja stattfindet, gewählt wird. Dann ganz normal, wie man Klassensprecher früher auch gewählt hat. Quasi man wird vorgeschlagen und dann gibt's halt, das sind die Delegierten dabei, die ganzen Vereinsvertreter sozusagen. Und dann wird man eben für die nächsten 4 Jahre in das Amt gewählt. Und dann kann man danach dann sich wieder zur Wahl stellen oder halt eben nichts mehr machen.
Die Erfahrung zeigt ja, dass das jetzt nicht, dass man sich schon viele Gedanken macht, ob man so ein Amt annimmt. Was waren dann deine Beweggründe?
Naja gut, ich sag mal, ich bin damals zum BFV gekommen, eigentlich in der Corona-Zeit. Na, also war vorher quasi auch Trainer, ganz normal im Verein, ne, auch mit dem Sohnemann groß geworden, bei den Bambinis damals angefangen, dann bis in die U15 hoch, dann kam eben Corona, durfte es kein Training mehr machen, wegen behördlichen Vorgaben und alles. Und irgendwann hat man halt gemerkt gehabt, okay, es geht doch nicht ganz ohne. Dann ist dann bei uns natürlich dann im Kreis Rhön eben dann, ja, ich sag mal, der ganze Kreisjugendausschuss vakant geworden. Und dann ist man eben mit dem einen oder anderen ins Gespräch gekommen, eben auch mit meinem Vorgänger, mit Markus Winterstein. Und dann als Jugendmitarbeiter erst angefangen und dann beim nächsten Kreistag dann eben dann zum Kreisjugendleiter gewählt worden.
Also das heißt, dein Einstieg war Mitarbeiter, Jugendmitarbeiter nennt sich das, glaube genau. Ich, ne? Die du auch jetzt noch hast. Also ich weiß, der Michael Moritz ist, glaube ich, ein Mitarbeiter bei dir.
Genau, der Michael und der Carsten aus Ostheim.
Ah ja, genau.
Na, das sind meine beiden. Ist das selber wie ein Gruppenspielleiter?
Genau, also, früher war es der klassische Jugendspielgruppenleiter und heute heißt oder schimpft sich halt Jugendmitarbeiter.
Okay.
Und ist eigentlich nur eine andere Begrifflichkeit, aber die sind genauso für ihre Gruppen zuständig. Der Carsten eben ist unser Minifußballbeauftragter. Und der kümmert sich ums Kleinfeld und der Michael um die Gruppen.
Okay. Das heißt, da bist du eingestiegen. Du hast uns gesagt im Vorfeld, du bist 44 Jahre alt. Ich denke, das kann man verraten.
Darf man, ja.
Aus Obertulber.
Genau.
Falls wir es noch nicht erwähnt hatten.
Ja.
Genau. Hast du früher auch selber Fußball gespielt?
Ja, ich sag mal semi-professionell, ja. Karriereende war dann mit 27 nach einem Wadenbeinbruch.
Beim TSV Obertulba gespielt, oder?
Früher ja, bin dann zwischenzeitlich mal zum SV Aura gewechselt und da, wie gesagt, dann auch die, in Anführungszeichen, Karriere beendet dann.
Okay. Hast du, oder sag mal so, was waren da so deine größten Erfolge, bevor es das Wadenbein zerlegt hat?
Die größten Erfolge, oh mein Gott, schon so lange her.
Also die Jugend hast du auch so in Obertulba alles gemacht?
Genau, die komplette Jugend in Obertulba durchlaufen, dann wie gesagt die ersten paar Jahre dann noch zweite Mannschaft gespielt, dann in der ersten ein bisschen ausgeholfen und dann beruflich umgezogen nach Elfershausen damals. Dann war der Weg kürzer nach Aura, sag ich mal, und auch ehemalige Kollegen aus der Berufsschule haben mich dann eben dann mit rübergenommen gehabt. Und dann war halt es nahegelegen, dass dann eben ein Wechsel dann mal ansteht. Und damals sind wir, glaube ich, auch von der A-Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen. Na, das war dann so eigentlich der größte Erfolg, den wir damals hatten. Klar, mittlerweile waren sie mal in der Kreisliga oben. Der ein oder andere spielt heute sogar noch von denen, die damals frisch aus der Jugend gekommen sind.
Namen bitte?
Der Mirko Helbig, ne, der war damals noch mit mir dabei. Christoph Sauer ist immer noch ein aktiver Posten.
Stimmt.
Mehr in der zweiten Mannschaft jetzt mittlerweile, aber immer noch, sagen wir, jung geblieben, mehr oder weniger. Und ja, das sind so die letzten Überlebenden aus meiner Altersriege, sag ich mal.
Welche Position hast du gespielt?
Verteidiger hinten oder defensives Mittelfeld.
Okay, also mehr defensiver orientiert.
Mehr der Abräumer.
Aber bei deinen, bei deinen Aufgaben jetzt musst du ein bisschen offensiver rangehen, würde ich sagen.
Naja gut, was heißt offensiver? Durch dieses ganze Thema Minifußball und so weiter muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, weil es doch den einen oder anderen irgendwie überrascht hat, dass wir jetzt auf einmal Minifußball spielen, obwohl wir ja eigentlich seit 2018 schon das ganze Thema am Laufen hatten, da verschiedene Pilotprojekte deutschlandweit eben gelaufen sind. Aber in der Rhön war das wohl ein bisschen, ja, ich weiß nicht, nicht stiefmütterlich behandelt, sage ich mal, aber man hat es mal wenigstens auf sich zukommen lassen. Und ja, und der eine oder andere war wirklich überrascht, dass es ab 1.8. letzten Jahres dann da eben losgegangen ist.
Kannst du so komprimiert sagen, was deine Aufgaben sind und welchen speziellen zeitlichen Aufwand du dafür leisten musst in diesem Ehrenamt?
Gut, spezielle Aufgaben ist ganz einfach. Der komplette Jugendfußball im Kreis Rhön liegt quasi in meiner Verantwortung. Also, dass die Ligen laufen, die Pokale, die Hallenturniere, das ganze Zeug. Dann der Kontakt mit den Schiedsrichtern ist ja auch immer wichtig und ja, Sportgericht und so weiter gehört auch alles mit dazu. Ich sag mal, vom zeitlichen Aufwand her, wir haben so Stoßzeiten, wenn es immer darum geht, eben die Spielgruppentagungen vorzubereiten oder die Spielpläne rauszubringen. Da haben wir eigentlich relativ, ich sag mal, unsere Hochkonjunktur, wo wir richtig ranklotzen müssen. Da sitzen wir jeden Abend teilweise 2 Stunden dran. dann
wer die, ist dann wir?
Meine Jugendmitarbeiter noch mit dazu. Mhm. Ja, weil die verantworten ja ihre eigenen Gruppen und so weiter. Das machen die ja selber. Weil für einen alleine wäre es ganz einfach viel zu viel, das stemmen zu können. Deswegen bin ich da dankbar, dass ich eben die beiden Jungs da habe.
Macht ihr das in Präsenz oder irgendwie dann über?
Na gut, wir treffen uns 2-3 Mal im Jahr, dass wir sagen, okay, jetzt besprechen wir mal die groben Themen zusammen. Alles andere läuft danach über einen kurzen Dienstweg, über WhatsApp, Telefonate und so weiter. Oder auch über Mail viel das Ganze. Und die sind eigentlich recht selbstständig. Also die machen das autark. Da muss ich ja nichts mal großartig drüber gucken. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Mit wem hast du denn letztendlich am meisten Kontakt? Wo du sagst, den muss ich ja ganz oft anrufen oder ganz viele E-Mails schreiben. Wer ist das so vom BFV?
Wohlgemerkt. Rainer Lochmüller möchte ich da mal hervorheben.
Also noch öfters als im Alex Pfüll.
ja, definitiv.
Das ist ja auch eher so eine einseitige Kommunikation. Der Pfüll schreibt irgendwelche komischen Fragen und dann kriege ich relativ schnell, und das muss man ja auch wirklich sagen. Also beim Thomas, wenn was ist, das ist unfassbar, wie schnell man da eine gute und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich da ranwanzen will jetzt hier in dem Gespräch, sondern das ist wirklich so. Also ich bin ja auch jetzt relativ neu in dieser Jugendleiterfunktion seit einem Jahr und das sind viele Regularien, die mir überhaupt noch nicht geläufig sind, und da kriegst du einfach schnell eine kompetente Antwort. Und da wundere ich mich immer, wie viele Stunden so der Tag von dir haben muss.
Naja, ich sag mal, das hält sich an Grenzen. Ich meine, die Fragen kommen ja nicht nur von dir, sondern es kommen ja von vielen die Fragen aus dem ganzen Kreis Rhön. Also haben wir der Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Rhön-Grabfeld ist ja zusammen genommen mit der Kreis Rhön eben. Und die Fragen oder die Problemstellungen haben mehrere Vereine. Das eine oder andere konnte man im Vorfeld schon mal beantworten. Dann kommen die Antworten natürlich noch schneller. Beim anderen muss ich auch erstmal nachgucken teilweise, weil bevor ich was Falsches sage, dann lieber nochmal richtig nachgeguckt. Aber ansonsten versuche ich es eigentlich so zu halten, so wie ich gerne behandelt werden möchte, dass ich meine Antworten bekomme, so versuche ich es halt auch zu geben.
Hast du dann für dich irgendwelche Zeitslots, wo du sagst, okay, Familie, so von 20 bis 21 Uhr mache ich wegen Verbandsarbeit, dann bin ich wieder für euch da, oder machst du das nach Lust und Laune?
Bedingt. Also ich sag mal, das ist eigentlich ein laufender Prozess. ja, meistens sitze ich abends dann mal wenigstens am Rechner, gehe meine Spielverlegungsanträge durch, das ganze Zeug, oder muss mal schauen, dass bei den Spielberichten alles, also während dem laufenden Betrieb, sag ich mal, dass das alles soweit funktioniert. Da habe ich in der Tat abends so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo ich mich dann mal wirklich an den Rechner setze, E-Mails beantworte oder auch die WhatsApp und so weiter. Oder auf den anderen Kanälen, wo es dann da alles gibt. Aber so generell, wie gesagt, hält sich es auch nicht in Grenzen.
Vom Job habe ich jetzt so ein bisschen, du hast mir mal gesagt, wir hatten dich auch gebeten, ob du einen Weihnachtsgruß schicken kannst, und dann hast du dich da akribisch vorbereitet und hast gesagt, du musst aufpassen, dass du nicht in Walter Steinmeier Art ausartest mit deiner Antwort.
Ja, ja. Genau,
und dann habe ich das irgendwie so mitbekommen, du schaffst auf der Gemeinde in Obertulva, ne, im Bereich Bauwesen, habe ich der Homepage entnommen.
Ja,
genau.
Stimmt.
Jetzt hast du ja mit Mario Götz einen Chef, der durchaus Fußball interessiert ist, aber der kommt natürlich aus Hasenmich. Ne? Das ist ja ein Hasenbacher. Gibt es da immer wieder mal so ein bisschen Diskussion?
Nee, gar nicht. Also eigentlich da überhaupt gar nicht. Wie gesagt, wir unterhalten uns gerne über Fußball, öfter auch mal. Aber wie gesagt, Rivalität oder irgendwas von früher ist da eigentlich gar keine mehr
mit. Gibt ja auch dann die SG, ja, bei der zweiten Mannschaft mit Hasenbach. Ne?
Ja. Das war früher mal ganz schlimm, als ich so aus der Jugend rausgekommen bin, so in den Herrenbereich. Da gab es den SV Hasenbach selber eigenständig noch und den TSV Obertulva. Da gab es schon öfter mal Reibereien. Aber mittlerweile, eigentlich durch die Spielgemeinschaft, nach in der Jugendarbeit wird ja viel zusammengearbeitet, gibt es da eigentlich fast gar nichts mehr.
Wir haben es ja vorhin kurz erwähnt. Tatsächlich haben wir uns gestern zum ersten Mal live gesehen beim Turnier in Oellenbach, was mich sehr gefreut hat. Du hast jetzt gerade eben von deiner mannigfaltigen Arbeit erzählt, die dann sehr oft daheim stattfindet am Rechner. Mhm. Aber nicht nur in Oellenbach sieht man dich dann regelmäßig bei Turnieren in irgendwelchen stickigen Hallen. Das heißt für dich Spaßpflicht. Wie würdest du das so sehen, dass du dann eben auch über die Arbeit hinaus dich auch blicken lässt? Wie wichtig ist dir das?
Naja, Pflicht, also sehe ich es also auf gar keinen Fall, sondern es ist sogar für mich eher dann eine Freude, dann dort auftauchen zu dürfen, sage ich mal. Wenn ich dort eingeladen werde, dann komme ich auch sehr gerne dorthin. Um einfach zu sehen, ja, wie ist es an der Basis, wie ist es aufgebaut, das Ganze, wie kommt es bei den Leuten, bei den Trainern vor allem an? Also ich suche oft das Gespräch, eben auch um zu schauen, was kann ich selber bei mir oder bei meiner Arbeit noch verbessern? Also ich reflektiere mich da auch immer wieder selber. Ganz einfach, um den Jugendfußball bei uns so gut wie möglich halt zu gestalten.
Wir wollen ein bisschen, zumindest ein bisschen auf das Thema Futsal eingehen. Wir haben das ja auch hier im Podcast schon natürlich immer wieder, gerade in dieser Jahreszeit aufgenommen. Als Verbandsvertreter musst du natürlich auf der einen Seite Futsal auch propagieren. Auf der anderen Seite merkt ja jeder, dass das jetzt nicht so ankommt, zumindest im Fußballkreis Rhön. Wie gehst du denn mit diesem Spannungsfeld um?
Offen, ganz ehrlich. Wie gesagt, also die Hallenkreismeisterschaften werden ja seit, ich glaube, 2014 im Futsal eben durchgeführt, mehr oder weniger.
Lange Zeit, ne?
Ja. Richtig. Das Problem ist halt ganz einfach, wir haben nichts mehr viele Hallen, ne, wo du sagen kannst, jeder kann daheim mal irgendwo trainieren in irgendeiner Form und sich eben auf das Ganze vorbereiten. Das macht es halt schon mal schwierig, weil das Regelwerk ist halt ein bisschen anders da als der klassische Hallenfußball. Wenn es läuft, ist es wirklich wunderschön anzusehen. Aber oftmals ist man halt aufgrund der nicht möglichen Trainingsmöglichkeiten verfällt man doch immer in das Muster rein, zu spielen wie draußen. Ne? Sprich, ich bolze halt mal von hinten drauf irgendwo. Mhm. Dafür ist Futsal halt nicht unbedingt geeignet.
Wobei ich dann auch immer finde, beim Futsal kann man ja dann auch mit Abwürfen über die Mittellinie, man kann auch von überall schießen. Mhm. Also auch beim Futsal kann man bolzen.
Ja, natürlich. Wie gesagt, es sieht halt dann nicht schön aus. Ich meine, ich war letztes Jahr, war ich da in Aschaffenburg, wo dann das EM-Spiel war, wo sie gegen Spanien gespielt haben. Also das, wenn man das richtig kann, dann sieht es schon echt top aus. Auf Bezirksebene wird es auch schon richtig gut im Jugendbereich. Landesebene, klar, das sind Top-Mannschaften mit dabei, die teilweise nur Futsal spielen. Also die haben gar keinen Spielbetrieb draußen an der Freiluft. Die spielen dann wirklich nur Futsal das ganze Jahr über. Das ist noch was ganz anderes dann.
Es gibt ja sogar, was ich selber nicht wusste, Alex, eine Futsal-Bundesliga.
Ja.
Ist dir bekannt?
Ja, klar. Ja? Okay. In Bayern haben wir auch eine Bayern-League, also Futsal-Bayern-Liga. Ja. Da macht den einen oder anderen Schiedsrichter bei uns, der eben dort auch pfeifen darf und auch regelmäßig im Einsatz ist.
Okay.
Die spielen das ganze Jahr über?
Die spielen das ganze Jahr über Futsal.
Okay.
Wer ist da, Schiri? Darfst du das verraten von uns aus dem Kreis Rhön?
Müsste ich genau nochmal nachgucken, wer es genau ist, weil das habe ich immer nicht so ganz auf dem Schirm.
Okay, aber wir haben wirklich aus dem Kreis Rhön, gibt es Schiedsrichter, die in der Futsal-Bayernliga da aushelfen. Okay, cool.
Weil es ist ja gar nicht so einfach. Ich habe das heuer mal gesehen bei der Kreismeisterschaft in Melrichstadt. Bei der U18, da stehen ja zwei Schiedsrichter.
Du brauchst genau, ne? Zwei Schiedsrichter.
Und geben ganz wilde Zeichen, wo ich mir gesagt, was macht denn der da draußen?
Dann brauchst du halt eine größere, größere Organisation mit Foulzählen und so weiter, ne, und Uhrstoppen. Also ich habe mich noch nie dafür besonders interessiert, deswegen, weiß ich, dass es halt auch da aufwendiger ist.
Genau,
zum einen
ist es eben aufwendiger und zum anderen ist Futsal eigentlich ein relativ schnelles Spiel. Ne, und da kann dann irgendwie was passieren, dass eben der Gegenüber genauso, schauen wir, also vom Prinzip her steht immer einer vor dem Ball und immer einer hinter dem Ball. Und so haben sie dann das ganze Spielfeld im Blick und können dann eben dann auch viel schneller reagieren. Deswegen eben die zwei Schiedsrichter.
Aber ich meine, jetzt um auf den Futsal da mal zurückzukommen, denkst du, das ist wichtig für die Entwicklung von Nachwuchsfußballern in Bezug auf den normalen Feldfußball? Weil wenn ich mir so anhöre, sagt, okay, es gibt eine eigene Liga für Futsal, dann hört es jetzt fast an wie ein bisschen wie eine andere Sportart, wenn man es kann.
Naja, andere Sportart würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass es so viel Einfluss hat irgendwie auf die Entwicklung der Kinder, sondern es ist halt ganz einfach, als Abwechslung mehr oder weniger zum Freiluftbetrieb zu sehen.
Okay. Ja, lassen wir das mal so stehen. Wenn man generell mal so auf die aktuelle Situation im Jugendfußball eingeht, ich meine, da ist es ja ähnlich wie beim Erwachsenenfußball, das Thema Spielgemeinschaften ist wahrscheinlich in den letzten Jahren auch extrem dominant geworden. Ich sehe es ja selber mal, was so jedes Jahr für Diskussionen hat, mit wem spielen wir zusammen, schaffen wir es alleine oder so. Wo siehst du so das Hauptproblem beim Nachwuchsfußball? Weil generell habe ich eigentlich den Eindruck, es ist weiterhin eine große Euphorie. Alle oder viele, viele Jungs wollen Fußball spielen, haben ihre großen Idole. Also Nachwuchsspieler müsste es ja eigentlich geben.
Das ist richtig. Gab es früher auch, ne, wie Sand am Meer, sage ich mal. Mittlerweile haben wir aber so viele außerschulische Aktivitäten, also ich sage mal andere Freizeitmöglichkeiten, wo uns eigentlich dann Jugendspieler wegnehmen. Was ich auch ein bisschen problematisch auch immer sehe, ist dann eben auch, wie schnell bringe ich die in den Herrenbereich? Ne, wir haben ja bei uns in der U18, in der Rhön haben wir ja das U18-Pilotprojekt damals mit eingeführt, als einer von 6 Pilotkreisen in Bayern. Quasi die Altersklassenabsenkung U18, U17, U16. Der Grundgedanke dahinter war eigentlich der, dass wir eben mehr Mannschaften generieren können. Das konnten wir leider so nicht bestätigen dann im Endeffekt, wenn man die Zahlen jetzt anschaut. Also die Mannschaftszahlen haben sich dann eigentlich nicht verändert. Das einzige Problem, was aufgetreten ist, ist quasi, dass wir jedes Jahr rumkämpfen müssen mit der U17, da eine anständige Gruppe irgendwie auf die Beine zu stellen, weil ich sage mal, der ein oder andere möchte dann doch hoch in die Bezirksoberliga, auch gerade im U17er-Bereich, und dann brauchst du halt eine Kreisliga. Und das heißt, wir haben eigentlich jedes Jahr 4-5 Mannschaften, die jetzt maximal in der U17 antreten können, weil alle anderen dann eben in die U18 müssen. Ne, die gucken dann, die Vereine, die Herrenmannschaften sind dann wiederum auf die angewiesen, die, ja, ich sag mal, der U19-Jahrgang ist, dass sie schneller aus der A-Jugend eben in die Herren kommen. Das tut aber dem Jugendfußball nicht gut am Ende des Tages, weil die dann wiederum fehlen in der A-Jugend. Dementsprechend fallen dann teilweise wieder A-Jugendspieler aus. Und das zieht eigentlich einen ganzen Rattenschwanz nach sich.
Also ich denke mal eben manchmal so, U17 ist irgendwie gefühlt der Problemjahrgang, ob man sich einen Gefallen tut, das irgendwie mit viel Mühe aufrecht zu erhalten oder ob man dann einfach nicht irgendwann einen Cut macht und dann auf einen Jahrgang in Anführungszeichen verzichtet. Ja. Und dann halt die Jungs entsprechend früher halt zum ältesten Jahrgang, Jugendjahrgang hochzieht.
Ja, so ist es ja jetzt. So ist es ja mit dem Pilotprojekt im Prinzip.
Also ich sag mal, früher war es ja schon mal so. Also die ganz, ich sag jetzt mal Alten, die hatten ja früher nur Kinder- und Jugendbereich genau. Vom Fußball her. Ich sag immer, die U18 ist eigentlich Fluch und Segen. Die einen, die sind körperlich weiter, wenn die aus so U15 rauskommen. Ne? Die kommen in der U18 oben gut an, die können mitspielen, auch gegen 19-Jährige oder 18-Jährige oben dann, der U19er-Jahrgang. Aber du hast dann auch die, ja, ich sag mal, kleineren, schmächtigeren dabei, die einfach von der Entwicklung her noch nicht so weit sind. Die gehen dann teilweise unter in der U18 und bleiben dann auf der Strecke. Das heißt, die kommen irgendwann vielleicht nie im Herrenbereich oben an, weil die ganz einfach sagen, warum soll ich mir das antun?
Ja.
Das ist eben auch so ein Problem, mehr oder weniger von dem U18-Spielbetrieb.
Ja, okay, das kann man nachvollziehen. Ich sehe aber auch, was ich so immer sehe, oder ich weiß nicht, wie du dazu stehst, es gibt so eine zunehmende Elitisierung, sage ich jetzt immer so, dass so eine Fußballelite ist. Also ich merke das immer schon bei den Kleinsten, da geht es immer darum, wenn es darum geht, dieses Sichtungstraining für den Stützpunkt. Da werden dann teilweise schon Freundschaften auf die Bewährungsprobe gestellt, weil die Jungs untereinander sagen, ich bin beim Stützpunkt dabei, ich bin da nicht mit dabei. Klar, und dann haben wir hier in der Region Mannschaften oder Vereine wie Großbadorf Schweinfurt, die natürlich hochqualitative Jugendarbeit machen wollen, müssen. Ich sehe auch zunehmend Fuchsstadt so ein bisschen, dass die im Nachwuchsbereich da immer mehr machen und auch Spieler von weiter entfernt holen.
Auch Raubstadt, ne?
Ist ja auch Raubstadt auch natürlich, ja. Wo die einfach sagen, wir gucken uns mal um, wo sind Leute und holen die weg. Ich weiß nicht, wie stehst du so dazu?
Generell versuche ich mich da eigentlich so gut es geht rauszuhalten, ne? Weil ich sage mal, das müssen die Vereine unter sich regeln. Klar, wenn ein Spieler die Möglichkeit hat, höherklassig zu spielen, ne, dann wird ihm über kurz oder lang nichts anderes übrig bleiben, zu einem höher spielenden Verein zu wechseln. Dort eben vielleicht auch die Jugendarbeit mitzumachen oder mitzuerleben. Viele Vereine denken dann da, gerade wenn es darum geht, gerade mit Sichtung und so weiter, heißt es dann immer, ja, der kommt dann weg. Ne, der ist dann weg, der Spieler, der kommt nie mehr zurück. Aber viele, wenn es in den Herrenbereich geht, die sind dann wieder da und können dann eben auch danach im Heimatverein dann mit aushelfen.
Das sehe ich auch so. Ich finde, man sieht es so in der Region, so an der B19 entlang, Rottershausen, Rannungen und sowas. Da sieht man schon, dass da viele Spieler so aus der Großbadorfer Ecke wieder gekommen sind. Ich sehe das auch so. Was ich bloß immer wieder mal auch anspreche bei den Eltern, dass man so ich habe vollstes Verständnis für jeden, der talentiert ist und der sagt, ey, ich will jetzt einfach da nochmal die Ausbildung. Das ist absolut legitim und das unterstütze ich auch immer wieder. Bloß was mich halt wahnsinnig nervt, ist, wenn die Kinder sich so untereinander da so runterziehen und dass man da so wie degradiert fast wirkt, wenn man nur beim, sag jetzt mal, TSV Altfenster oder nur beim TSV Obertulba spielt.
Echt, das erlebst du, ja? Das ist
ja, weil ich find,
mir da, nicht so
da,
bewusst.
Doch, da muss ich echt die Luft so ein bisschen rausnehmen, wo ich sage, ey Leute, das ist, es kann einfach nicht jeder da spielen. Freut euch, wenn da einer es schafft für uns, der die Farben bei einem anderen Verein vielleicht sich irgendwie durchsetzen kann. Aber wir sind froh um jeden Spieler, der da ist, der später mal erste Mannschaft bei uns spielt oder einfach Mitglied im Verein ist, weil das ja auch was extrem Wertvolles ist, so diese Vereinszugehörigkeit, ne? Und nicht diese Entwicklung zur Ich-AG im Profifußball. Also das muss ich sagen, das habe ich letztes Jahr dann auch mal irgendwie so ganz klar angesprochen, weil ich das einfach gemerkt habe, dass die Kinder sich da gegenseitig fertig machen und dann teilweise die Lust am Fußball verlieren, bloß weil sie nicht bei diesem Stützpunkttraining dabei sind. Da habe ich gesagt, ihr könnt doch bei uns auch zweimal die Woche trainieren, das macht doch Spaß, ihr habt doch Spaß am Kicken. Darum ging es
so. Erlebst du das auch, Thomas, was du Alex so schildert?
Persönlich weniger. Klar, früher in meiner Tätigkeit als Trainer schon, ne, dass der eine oder andere weggewechselt ist, dann mehr oder weniger, der auch wirklich erfolgreich dann in Großbadorf dann war. Jetzt aber auch wieder zurückgewechselt ist nach Tulba. Ansonsten bekomme ich da eigentlich immer recht wenig mit. Ich meine, klar, die Kinder untereinander, Rivalität hin und her. Früher hat man es halt die Dorfrivalität mehr oder weniger gehabt. Mhm. Klar, die vergleichen sich mit den anderen. Und es kommt halt immer darauf an, wie das Ganze halt dann ankommt, wie das rüberkommt. Und klar, man kann es dann auf die beleidigende Schiene mehr oder weniger machen. Ich bin viel stärker als du und du kannst nichts und das und jenes. Das ist klar nicht die feine Art. Und da wundert es mich auch ehrlich gesagt nicht, wenn dann der eine oder andere sagt, ja, weißt du was, steig mir mal einen Buckeln auf. Ich suche mir jetzt was ganz anderes. Ne? Da bist du dann vielleicht schlecht und ich bin dann der Bessere und dann haben wir wieder einen verloren.
Mhm. Ja gut, aber das ist halt wahrscheinlich auch so ein, ich sage jetzt mal, Generationen- oder soziales Thema, dass sich sowas so ein bisschen entwickelt hat.
Ja, definitiv.
Also es ist natürlich nicht überall so, es gibt immer Ausnahmen, die ich jetzt halt mal ein bisschen herausgezogen habe. Aber findest du, dass sich der Jugendfußball geändert hat, seitdem du da im BV ein bisschen aktiver bist?
Puh, da musst du die anderen Vereine fragen. Ich sehe es aus meiner Sicht eigentlich so, ich versuche halt mein Bestmögliches zu machen, dass das Ganze halt organisiert wird, Ansprechpartner zu sein, dass es halt funktioniert bei uns im Kreis. Ob und wie das ankommt, da wage ich mir kein Urteil zu fällen.
Hast du einen Überblick über Zahlenmaterial, dass du sagst, okay, die Zahl der Spielerpässe ist irgendwie gleich geblieben in den letzten, was weiß ich, 15 Jahren? Oder gibt es da auch diesbezüglich Entwicklungen?
Naja, Spielerpässe eigentlich weniger. Ich habe meine Mannschaftszahlen natürlich. Da muss ich sagen, gerade im Kleinfeldbereich haben wir wirklich steigende Zahlen, was mich wirklich sehr freut. Klar, auf der anderen Seite natürlich auch die Spielgemeinschaften. Je höher die Altersklasse wird, umso mehr Spielgemeinschaften haben wir. Aktuell, wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, haben wir im Kreis 24 U18-Mannschaften, davon sind 21 Spielgemeinschaften.
Also Kreis heißt Fußballkreis Rhön. Ne?
Genau, bei uns im Fußballkreis Rhön, ganz eben. Ne? Und wie gesagt, das geht halt bis dann hoch in die erste Mannschaft, in die zweite Mannschaft, weil wenn ich im Jugendbereich schon die ganzen Spielgemeinschaften bilden muss, im Endeffekt, die kommen dann teilweise auch gar nicht oben bei den Herren an.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Das wird leider auch von vielen Vereinen auch ein bisschen stiefmütterlich, sag ich mal, behandelt, gerade was die Jugendarbeit angeht. Mit den meisten Jugendleitern, auch mit dem Alex, komme ich wirklich super klar. Ne? Auf der anderen Seite hast du aber auch welche dabei. Die haben nicht unbedingt das Engagement wie der ein oder andere, sag ich mal. Und dann wird halt der Jugendfußball auch ein bisschen schleifen gelassen dann. Aber dann braucht man sich dann am Ende des Tages nicht zu wundern, wenn halt irgendwann die erste Mannschaft dann nichts mehr eigenständig sein kann und dann muss halt zwangsläufig irgendwann mal eine Spielgemeinschaft eingegangen werden.
Ja, das ist überall ein heißes Thema und irgendwann, ja, rein theoretisch müsste man einfach sagen, ich meine, früher gab es ja mal dieses Konzept mit diesen JFGs, dass man die gebildet hat, das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen wieder rückläufig, ne?
Genau.
Diese Jugendfördergemeinschaften.
Ja, das ist äußerst rückläufig. Also wir haben bei uns jetzt im Kreis gerade noch mal die erste JFG Rhön. Das war sogar die erste JFG bayernweit, habe ich mir sagen lassen. Das sind quasi so die letzten Überlebenden bei uns. Problem an der JFG ist ganz einfach, du musst einen eigenen Verein gründen.
Genau.
Ne, du brauchst wieder eigene Vorstände, Kassier, also was du für einen normalen Verein mehr oder weniger auch brauchst, brauchst du für die JFG-Nummer on top. Und das ist halt ein Riesenaufwand, sage ich mal, also eigentlich ein doppelter Aufwand. Ich meine, viele Spielgemeinschaften sind mittlerweile so zusammengewachsen, dass sie eigentlich eine JFG sind. Also die fangen wirklich bei den Kleinsten unten an und arbeiten zusammen, über Jahre schon. Das ist eigentlich nichts anderes als eine JFG, aber halt ohne die Vereinsrechte.
Genau, Bedingungen, ja.
Der Cake ist ja, dass dann die Idee von der Juniorenvatergemeinschaft vom Bayerischen Fußballverband ja eine ganz andere war. Mhm. Ne? Mehr so ein höheres Niveau in die Vereine zu bringen und nicht, dass die Vereine halt genügend Spieler haben. Ja. Also das heißt, eine JFG im Fußballkreis Rhön hat ja im Prinzip eine andere Motivation als jetzt irgendwie im Kreis München-Ost. Mhm.
Genau, das ist richtig. Der Grundgedanke war wirklich, dass man sagt, okay, man nimmt die talentierten Spieler aus den Stammvereinen und bildet dann eine wirklich gute Mannschaft, um die dann irgendwann zu pushen, dass sie eben nach oben geht.
Okay.
Aber,
das war mir auch nicht so bewusst, wenn ich ehrlich
bin. Ja doch, das war eben der Grundgedanke an dem Ganzen. Funktioniert teilweise auch gut, wenn ich Richtung Dreibergkickers zum Beispiel gucke. Das ist ja auch eine JFG. Mhm. Eigentlich auch jedes Jahr mit irgendeiner Mannschaft bei den Bezirkshallenmeisterschaften zumindest vertreten. Oder gibt auch Richtung München runter, gibt sehr viele JFGs noch. Aber bei uns in der Rhön ist es eigentlich ja fast ein aussterbendes Gebilde.
Wir hatten ja vorhin auch schon mal nochmal das Mini-Fußball-Festival oder Mini-Fußball-Turnier so grob angesprochen. Du hast ja schon gesagt, das war bei uns eventuell ein bisschen zeitlich verzögert. Deswegen waren da letztes Jahr welche verwundert, dass es dann plötzlich gekommen ist. In diesem Zusammenhang gab es ja auch immer wieder die Diskussion, ja, da werden es gibt in diesen Altersklassen keine Ergebnisse mehr und keine Torschützen und sowas. Und es gibt ja da die eine Seite, die sagt, Mensch, das ist schön, da können möglichst viele spielen. Das ist, glaube ich, auch so das Prinzip vom BV, dass man sagt, okay, es hat jeder die Chance, vielleicht auch die Stärkeren mehr Einsatzzeit zu kriegen. Es gibt aber auch welche, die sagen, naja, ohne den Wettbewerbscharakter an sich und Turniere und Ranglisten oder sowas, dann hat der Sport so ein bisschen so sein Ziel verfehlt. Wie siehst du das so?
Also ich sag mal, der sportliche Wettkampf ist wichtig und auch richtig, aber nicht unbedingt zwingend bei den Jüngsten, bei den unteren Altersklassen. Ich sag mal, ab der U13 bin ich voll dabei. Ne, da brauche ich Tabelle, da brauche ich meine Kreisliga oben, den Wettbewerb eben, um zu sagen, okay, jetzt ist so das goldene Lernalter, sagt man ja so schön, kriegt auch jeder beim Trainerlehrgang dann schon beigebracht. Vorher macht es eigentlich relativ wenig Sinn, die Kinder hier positionsgetreu irgendwie zu drillen, weil den ich heute ins Tor stelle, ist vielleicht der Bombenstürmer von übermorgen. Deswegen sagt man eigentlich, ab der U13 fängt man dann wirklich richtig mit dem Training an. Vorher macht man die Basics und so weiter. Da ist für mich eigentlich wichtiger, die Kinder mit Spaß am Spiel zu behalten. Weil jeden, den ich heute verliere, da verliere ich nicht nur den Spieler, sondern in der Regel auch die Eltern, das Geschwisterle vielleicht, was nachkommt. Die Großeltern helfen dann vielleicht nichts mehr oder wie auch immer. Also nicht nur der Spieler, der dann auf der Strecke bleibt für den Verein, sondern das sind für mich dann eigentlich immer ja gleich mehrere Leute, die mir abhanden kommen, die ich später irgendwann wieder mal brauche. Und deswegen ist eigentlich für mich das oberste Ziel, dass die Kinder auf jeden Fall Spaß haben. Na, ich meine, klar, man hat Spaß beim Gewinnen, aber man kann auch Spaß beim Verlieren haben.
Also wir haben uns ja gestern in Ollenbach tatsächlich beim Mini-Fußball getroffen. Ich habe das zum ersten Mal in dieser Form dann selber gesehen, war sehr angetan, muss ich sagen. Mhm. Na, du hast mir gegenüber dann ja auch gesagt, man sieht einfach, dass beim 3 gegen 3 eigentlich jeder, der spielt, und die Spielform erlaubt eben viele Spiele, da eben mal mindestens 2 Spielfelder parallel sind, dass einfach jeder der Kinder am Spiel beteiligt ist, und nicht 3 gute spielen und die 3 anderen gucken nur zu. Mhm. Fand ich extrem gut. Viele Tore gefallen, viel Spaß. Und was ich auch bemerkenswert fand, Alex, es war den Eltern tatsächlich in Anführungszeichen verboten, am Spielfeldrand zu sein, sondern die mussten dann auf die Tribüne, dass dann wirklich halt die Kids unter sich sind mit den Trainern. Also ich muss sagen, mich hat das gestern absolut überzeugt, die Variante.
Das ist schön, das freut mich sehr. Wie du schon gesagt hast, also die Ballaktionen, was jeder Spieler da im Mini-Fußball hat, also je kleiner die die Spieleranzahl in den Mannschaften, erhöht logischerweise die Ballkontakte, die Aktionen. Und alle bekommen oder sollen da zumindest die gleichen Einsatzzeiten bekommen, egal ob ich jetzt der Obercrack bin oder halt einer, der noch ein bisschen weiter zurück ist von der fußballerischen Ausbildung her. Und mir gefällt es eigentlich immer am besten, wenn die, die sonst draußen beim Spielbetrieb früher immer zu kurz gekommen sind, wenn die ihre Einsatzzeiten haben und kommen dann nach dem Spiel raus zu ihren Eltern, die haben ein Strahlen im Gesicht und sagen, wow, heute habe ich mal länger gespielt oder heute habe ich mal das ganze Spiel gemacht. Das Kind verliere ich die nächsten Wochen schon mal nicht als Verein für meinen Fußball. Also die Kinder sollen wirklich mit Spaß bei der Sache bleiben. Und für mich ist es eigentlich ein ganz guter Weg, den wir da jetzt eingeschlagen haben. Ja.
Ich habe ja gestern erfahren dürfen, Alex, dass es auch einen Bambini-Spielerpass gibt, wo dann die Kids, wenn sie spielen, einen Stempel bekommen von eben dem Turnier in Oldenburg oder in Hammelburg oder sonst wo und dann eben halt dann mit Stolz auch rumzeigen können, wo sie überall dabei waren und so weiter. Also auch das sind so, ja, auf der einen Seite Kleinigkeiten, aber für so einen ja, 6-7-Jährigen einfach eine tolle Sache. Also auch da, wo man mit einfachen Mitteln wirklich was Gutes bewegen kann, dass die Spieler ja einen guten Tag hatten, ne? Und das gerne zurückdenken.
Genau, das ist eben das Ziel von dem Ganzen, eben zu sagen, jawohl, ich habe heute Spaß gehabt, ne? Ich habe ein Erinnerungsstück. Das muss auch kein großartiger Stempel sein in irgendeiner Form, einfach wie man es früher kennt aus dem Stickeralbum oder so ein Freundebuch im Endeffekt, wo man einfach gerne mal reinschaut, auch wenn man schon älter ist und sagt, boah, da habe ich echt eine tolle Zeit gehabt.
Weil den richtigen Spielerpass vom BV, den gibt es ja dann, glaube ich, erst ab der
U9.
U9, ne? Ja. Genau, so ist genau. Es, ja.
Gut. Wie gehst du eigentlich prinzipiell mit Kritik um, mit Beschwerden? Ne? Wir sind ja heute sehr sanft, ne? Haben gesagt, okay, Futsal ist jetzt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Aber so prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch halt mal irgendwelche Eltern, Trainer, wie auch immer, dann schon mal ein wenig deutlicher werden. Ist das eine Sache, wo dir sehr zu Herzen gehen, wo man sich einfach ein dickes Fell anlegen muss? In der Position, wo du bist?
Ja gut, ich sag mal, dickes Fell braucht man sowieso im Leben. Ne? Ich versuche halt immer deeskalierend mit den Leuten zu reden. Wie gesagt, ich arbeite ja auf der Gemeinde, da kommt auch der ein oder andere wutentbrannte Bürger ja, mal.
Gutes Training.
Ja, auf jeden Fall.
Da zu uns in die Gemeinde, weil irgendwie, was er meint, vor seinem Haus müsste mal irgendwas gemacht werden oder da hängt die Hecke irgendwo oder der Baum oder irgendwie was. Da versucht man natürlich auch diplomatisch an die Sache ranzugehen. Und in der Regel funktioniert es auch ganz gut. Ab und zu hat man welche dabei, die wollen es vielleicht nicht kapieren oder können es dann nicht kapieren. Dann werde ich auch mal ein bisschen energischer oder beende das Gespräch dann ganz einfach, weil mir das dann auch irgendwann, ja, ich sage mal, mir meine Zeit da wichtiger ist.
Wir sind ja, was so Kritik am BV geht, sind wir jetzt auch nicht ganz unvorbelastet. Wir teilen ja auch ganz gern mal aus, weil irgendwas ist, was wir jetzt nicht so gut finden und treten unsere Meinung hier breit im Podcast immer wieder mal. Welche Beschwerden erreichen dich so, wo kann man sich das so vorstellen?
Naja gut, in der Regel hauptsächlich wirklich Thema Minifußball aktuell. Mhm. Ich meine, die ganzen Stammtischparolen, denke ich mal, kennt jeder. Wir bilden keine Torhüter mehr aus, kein Einwurf mehr und da die ganzen Regeln und so ein Scheiß. Und wir sind doch früher auch groß geworden mit normalem Fußball, mit richtigem Fußball. Das sind eigentlich so die Hauptkritikpunkte, die man jetzt da aktuell bekommt. Ansonsten eigentlich bei uns im Kreis relativ entspannt, weil ich sagen kann, okay, das haben nicht wir entschieden, sondern das kommt quasi ein oder zwei Etagen über uns. Wenn dann irgendwie was festgelegt wird, eben auf Verbandsebene. Deswegen sehe ich das eigentlich oftmals sehr entspannt.
Jetzt bin ich gespannt, Alex.
kleine Seiteninfo oder Seiten, sagen wir mal ein kleines Anekdötchen. Ich habe neulich mit unserem Vorstand gesprochen, mit Manuel von dran, und dann hat er gesagt, ey, wir haben heute neue Gebührenordnung Anhang gekriegt für die Schiedsrichterkosten, und ich habe da einen gravierenden Fehler entdeckt. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich gespannt. Also es war gar nicht so gravierend, aber es war auf jeden Fall, in dieser Gebührenordnung stand ein falsches Datum drin. Da war irgendein Beschlussdatum vom 14.12.2025. der in der Zukunft liegt. Also der war nicht, das war quasi ein Zahlendreh. Okay. Dann hat er bloß, ihm ist es aufgefallen und dann hat er gesagt, rufe ich jetzt mal an und hat sich irgendwie durchtelefoniert. Also zum Schluss hat er mit dem Dr. Felix Brüch telefoniert in München und der geneigte Fußballanhänger weiß, das war nochmal Bundesliga-Schiedsrichter.
Der ist Bundesliga-Schiedsrichter.
Ja, klar.
Ist noch. Ach, hat so sich was verletzt, jetzt am Wochenende, glaube ich, sogar beim Spiel.
Echt?
Ja, Wadenverletzung so. Wurde dann ersetzt.
Ja, da habe ich gesagt, na toll. Spiel. Da wird sie auch gefreut haben, da darfst du dich nochmal mit dem Bundesliga-Verein irgendwie rumärgern und dann ruft der kleine TSV ein Fenster an, weil er da irgendeinen Fehler entdeckt hat in der Gebührenordnung. Aber trotzdem ein Thema in der Verantwortung des BFV, die treibt mich manchmal zur Weißglut, und zwar ist es die App. Um ganz ehrlich zu sein, hast du selber schon mal eine Beschwerde irgendwie intern losgetreten, weil du aus Versehen was bei Amazon bestellt hast, du meinst, weil du auf die Werbung oder? Gekommen bist? Nee, ich meine die Ergebnis-App.
Ja, das ist ein leidiges Thema, ist bei uns auch bei den Tagungen. Wir treffen uns ja regelmäßig, die ganzen Jugendmitarbeiter ganz Bayern und die Kreisjugendleiter und so weiter. Ist bei uns eigentlich auch immer Thema, weil da die Werbung nervt ganz einfach. Auch wenn du auf die BFV-Homepage gehst, es kommt Werbung, Werbung, Werbung. Und oftmals hat es ja gar nichts mit dem BFV zu tun. Ist auch kein Partner des BFV. Aber da hat der BFV, also beziehungsweise die Service GmbH unten, relativ wenig Einfluss drauf. Ne, das ist irgendein Widget oder keine Ahnung, wie sich das genau nennt,
klar,
was dann eingebunden ist in die Website und
natürlich.
Die schalten ihre Werbungen dann durch. Aber wir selber, also die Bearbeiter des BFV mehr oder weniger, uns nervt es genauso. Ne, also das könnte man ruhig ein bisschen nach unten fahren, aber haben da auch keine Möglichkeit, das irgendwie auszuschalten, dass wir sagen, wir sind befreit davon, also wir kämpfen da genauso mit.
Ja, also wie gesagt, ich habe schon viele Leute gesprochen, die haben gesagt, ich muss immer nachgucken, ob ich irgendwas aus Versehen bestellt habe bei Temu oder bei Amazon, weil das dann aufploppt. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Aufgabe zurückkommen, was waren so für dich die größten Herausforderungen in deiner bisherigen Karriere als Kreisjugendleiter?
Puh, ich sag mal, am Anfang das Ganze so ein bisschen, ja, von der Pike auf zu machen. Klar, meine Vorgänger haben mich da schon im Endeffekt unterstützt, ne, wenn dann Fragen aufgekommen sind. Gerade wenn es darum ging mit den Landräte-Pokalen, das ganze Zeug, wie da der Ablauf ist. Oder auch mit den Hallenmeisterschaften. Ne, du musst ja vorher erst die Hallen musst du dir suchen und alles. Dann musst du die Mannschaften einteilen, also den ganzen Spielbetrieb im Endeffekt. Das war so am Anfang, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig. Gerade weil ich ja auch aus der aktiven Trainerschiene oder mehr oder weniger halt gekommen bin. Dann, gut, das Verwaltungstechnische fiel mir jetzt persönlich ziemlich leicht, weil ich ja, wie gesagt, auf der Gemeinde arbeite. Also das war jetzt nicht unbedingt das Problem. Ja, ansonsten gab es eigentlich nichts Großartiges oder Gravierendes.
Kontaktieren dich auch manchmal Eltern? Also die jetzt nicht keine Funktion, offizielle Funktion haben, aber die sagen, will ich jetzt mal den obersten Verantwortlichen im Kreis sprechen, weil so geht's nicht.
ganz selten, der ein oder andere oder die ein oder andere Mama hat mich tatsächlich schon kontaktiert. Witzigerweise hat auch irgendeine mal eine offizielle Nummer gesucht, die ist dann beim Jürgen Faub, unserem Bezirksvorsitzenden,
auch gut, okay.
Vizepräsidenten des Bayerischen Fußballverbands rausgekommen. Der hat dann freundlich an mich wieder verwiesen, dann konnten wir es dann auf kleiner Ebene, sage ich mal, klären, aber das hält sich eigentlich auch in Grenzen. Also da ist eigentlich wirklich erster Ansprechpartner der Trainer für die Eltern und der geht dann entweder direkt auf mich zu oder über den Jugendleiter an mich dann.
Okay, und jetzt haben wir zum Schluss noch eine abschließende Frage und wir wissen, dass du uns darauf keine Antwort gibst, aber du hast vorhin indirekt auch schon gesagt, welcher Verein nervt dich am meisten? Ja, ich meine, da musst du, glaube ich, diplomatisch bleiben. Ja, ja. Ich will dir den Schutz geben. Das war jetzt einfach nur als...
Man könnte auch fragen, gibt es einen Verein, der dich am meisten nervt, ohne dass du jetzt den Verein natürlich
genau. Kennst?
Nein, also in der Beziehung gar nicht. Also da bin ich wirklich objektiv, was das Ganze angeht, weil ich glaube, da wäre ich auch fehl am Platz, wenn ich sagen würde, also wenn ich meine Lieblinge hätte oder welche, mit denen ich überhaupt nicht zurechtkomme. Ich behandle alle Vereine gleich, egal ob ich dort Mitglied bin oder nicht Mitglied bin, ob der mich irgendwann mal zusammengeschissen hat, der Jugendleiter oder irgendwie was, keine Ahnung. Also da gibt es eigentlich nichts.
Gut, das war ein versöhnliches Wort zum Abschluss. Ich finde, das war gut. Thomas, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank.
Ich denke, wir haben jetzt mal der Öffentlichkeit die Aufgabe des Kreisjugendleiters mal ein bisschen auch näher gebracht. Ich denke, das sind immer so Positionen, die kriegt der allgemeine Fußballinteressierte gar nicht so mit und was da alles hinten dran steckt. Und deswegen haben wir auch ein bisschen unseren aufklärerischen Ansatz heute mal gefahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Balthasar Sistörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen, Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Peter, bei uns ging es heute sehr viel um Hallenfußball und daher natürlich auch um Futsal. Warst du eigentlich selbst bei Hallenturnieren in jüngerer Vergangenheit? In dem Winter?
Also in dem Winter war ich Anfang Dezember in Münnerstadt bei diesem Vorrundenturnier der Kreisjunioren. Mhm. Ja, das waren an sich ganz ansehnliche Spiele. Problem war aber, und das hatte ich ja damals schon berichtet, dass einige Mannschaften in Unkenntnis der Regeln angetreten sind.
Ja, genau.
Und die Schiedsrichter dann erst einmal den im Lauf der Anfangspartien erklären mussten, warum sie pfeifen, warum es Zeitstrafen gibt und so weiter.
Aber sonst, dass du jetzt wenn du jetzt nicht dienstlich für uns unterwegs bist, dass du sagst, ich guck da einfach mal hin, höre ich schon wegen raus, ist die Lust eher weniger ausgeprägt?
Na, die Lust ist bei mir genauso wenig ausgeprägt, muss ich sagen, wie bei den Mannschaften. Wenn ich sehe, dass es 96 Vereine im Kreis Rhön gibt, die hätten antreten können zur Futsalmeisterschaften. Und ich sage jetzt mal, das hat Mr. Rainer Lochmüller gesagt, gerade mal 8 Mannschaften zusammengekratzt werden mussten, um einen Kreismeister festzustellen. Ja, genau. Dann fallen auch solche Turniere wie das Traditionsturnier Dreikönigsturnier in Münnerstadt aus, weil der Sportvorstand Günter Scheuring mir schon vor der Corona-Zeit erzählt hat, es wird also immer schwieriger, überhaupt ein Teilnehmerfeld zusammenzubringen. Futsal ist ja ungeliebt bei uns und aber auch deutschlandweit, wie ich festgestellt habe.
Aber du als Fußballliebhaber müsstest ja eigentlich sogar sagen, dass Futsal ja eigentlich gut ist, gepflegtes Spiel, mehr Technik, weniger Fouls, oder siehst du das anders?
Zum Teil gibt es weniger Fouls, weil halt die Futsalregeln angewandt werden. Problem ist bloß, dass viele Trainer auf gerade guten Techniker verzichten, weil sie Angst haben, sie werden dann doch rumgeschrubbt, weil bei diesen Turnieren treffen dann Mannschaften, weil es normal regional gebildet wird.
Ja.
Sagen wir von der Landesliga bis runter auf die B-Klassen. Die B-Klassenspieler kommen jetzt tempomäßig nicht nach, dann langen sie doch zu. Also verletzen tun sich eigentlich immer die besseren Spieler, als die, die eh zu robust zur Sache gehen.
Also es bräuchte ab einem gewissen Niveau, macht das womöglich Sinn, für uns in der Rhön wahrscheinlich weniger.
Wahrscheinlich weniger, ne? Und wie gesagt, das Interesse lässt nach.
Ja.
Also in Brüggenau oder in Römershaag soll ein ganz gutes Turnier gewesen sein. Aber das Teilnehmerfeld musste halt auch mit hessischen Mannschaften aufgefüllt werden, weil
aber die spielen ja auch so eine Variante mit Bande auf einer Seite und so weiter. Also die tun die Regeln auch so ein bisschen entzerren.
Diese Vereinsturniere,
ohne Foulzählen und sowas.
Ja, diese Vereinsturniere werden anders gestaltet als diese Verbandsturniere. Und da hast du auch das Problem, dass Schiedsrichter sagen, sie pfeifen bei Verbandsturnieren nicht, weil da die Regeln bzw. die Anforderungen wesentlich höher sind als beim Vereinsturnier, wo du halt normal pfeifst, ohne jetzt zu zählen und 3 Sekunden oder 4 Sekunden Regel und so Geschichten. Mit der Bande geht's zügiger. Ja, spielst auch auf größere Tore und dann fallen auch mehr Tore, was ja dann interessanter wird.
Du hast mir erzählt, du bist dann sogar drauf gestoßen, dass es ja sogar eine Futsal-Bundesliga gibt, was mir gar nicht so bewusst war, muss ich sagen.
Ja, ich habe mal nachgeschaut, weil ja der frühere Präsident, der Dr. Koch, Futsal forcieren wollte, im Hinblick auf die Bildung einer Nationalmannschaft. Früher sind auch Futsal-Spiele, Nationalturniere, Europameisterschaft mal im Fernsehen übertragen, weil das siehst ja auch nichts mehr.
Dunkel.
Ja. Und ja, ich habe dann mal nachgeforscht. Also es gibt eine Futsal-Bundesliga, da nehmen 10 Mannschaften teil. Und von diesen 10 Mannschaften stellen gerade der Hamburger Sportverein und Fortuna Düsseldorf eine Mannschaft, wo man sagt, da stehen Profivereine dahinter.
Hm.
Der Rest sind mehr oder weniger Freizeittruppen. Also ein Verein heißt zum Beispiel Beton München. Das ist eine Studententruppe, die im Sommer im Englischen Garten spielt und dann halt im Winter.
Ja, okay, interessant. Futsal. Ja.
Eine Bayernliga ist zwar angekündigt, gibt's aber nicht. Und dann gibt's halt nur noch eine Bezirksliga in Bayern. Aber das ist im Kreis Oberbayern und das sind fast nur Münchner Mannschaften eben auch, aber es sind mehr so Freizeitclubs, also die nicht am normalen Spielbetrieb teilnehmen. Also die Sache ist tot, meiner Meinung nach.
Also abschließende Frage, ich gebe dir jetzt die Wahl, Hobby-Freizeitturnier mit Rundumbande oder Futsal-Bezirksmeisterschaften, wo dann doch ein paar bessere Teams dabei sind. Was würdest du dir lieber ansehen?
Normales Vereinsturnier. Weil, da ist auch mehr Stimmung. Da ist mehr Stimmung.
Ja.
Du hast mehr Zuschauer. Es ist was in der Halle geboten. Das Niveau ist fast auch besser, weil die Veranstalter dann doch schauen, dass sie Mannschaften auf gleichem Niveau beibringen. Ne? Die machen vielleicht mehr Fehler, aber es hat, meine ich, wenig Sinn, wenn B-Klassist, sag mal, gegen die Landesliga-Truppe vom FC Fuchstadt antritt.
Ne? Ja, hast du dich aber recht, ja. Okay, uns wird das Thema noch ein bisschen beschäftigen, aber für den Winter, Peter, verspreche ich dir, war es das mit Futsal.
Das war's, ja.
So, das war unser Start ins Jahr 2025 mit Du Holst, der Rhöner Fußball-Podcast. Wir haben uns heute ein bisschen um den Nachwuchsfußball und die Organisation gekümmert. Wir hoffen natürlich, euch hat es gut gefallen. Hier auch nochmal der Hinweis im neuen Jahr. Wir haben einen Instagram-Kanal, wir haben einen Facebook-Kanal. Wir freuen uns über gute Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts. Von daher guckt da gerne mal vorbei und lasst ein Like da, wie man das in der Influencer-Sprache sagt. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Wir haben einiges vorbereitet, was wir demnächst angehen werden. Bleibt uns also treu. Aber jetzt gilt es auch wieder nach den Feiertagen. Wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.